So, dann geht's jetzt weiter im Programm. Jetzt wird erstmal der Jochen so ein bisschen was erzählen. Das ist unser Dienstältester quasi. Der ist 16 Jahre schon in unserem Verein tätig und macht im Moment ambulant betreutes Wohnen. Und er wird euch ein paar Anekdoten erzählen über die Vereinsgeschichte.
Also ich fange mal so an. Es gibt ein paar Geschichten, die würde ich gerne erzählen, mache ich aber nicht. Also ich habe mich vorher mit dem Hacki, das ist eigentlich auch so ein mit mir, einer der dienstältesten Mitarbeiter unterhalten, der kennt wirklich noch die Anfänge vom Junkie-Bund. Und damals war es so, dass in der vierten Etage in der Beethovenstraße bei der Aidshilfe Köln die ersten Treffen hatten. Was man jetzt mal bedenken muss, also ich glaube von den 7, 8 Gründungsmitglieder, die sind, ja, meines Wissens sind die leider alle verstorben, aber wenn man sich jetzt mal hier umguckt, was daraus geworden ist, finde ich das eigentlich exzellent. Also damals, das war wirklich, okay, Applaus. So, danke, ja. Genau, also es war wirklich, wenn man sich das vorstellt, da war dann ein grünes Telefon mit Wählscheibe, ich glaube 5, 6, 7 Stühle, ein Tisch. Das war immer sehr verraucht, die Treffen. Ich nehme an, das war wahrscheinlich nur Zigarettenrauch. Gut, und jetzt muss ich ehrlich gesagt so einen kleinen Sprung machen. Danach sind wir dann in die Berliner Straße gezogen. Ich glaube, das sind vielleicht auch ein paar Leute noch hier, die Zeit kannten. Damals war es wirklich so, dass da teilweise 100, 150 Leute täglich bei uns einmarschiert sind. Dann war es so, dass wir von da sind wir dann in einen Standort gekommen, den habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen, aber das war total beschissen, weil das ist ungefähr so 3 Kilometer von hier entfernt, super abgelegen. Und da hatten wir im Vergleich zu heute, hatten wir glaube ich in der Woche, wenn es hochkommt, ja, vielleicht 15 oder 20 Leute, die zu uns gefunden haben. Ach genau, ja, das war auch das erste Mal, wo ich diesen Laden kennenlernen durfte. Es gibt so ein Drogen-Selbsthilfe-Netzwerk im Party-Drogenbereich, Sonics-Netzwerk. Und die feiern einmal im Jahr eine richtig schöne, fette Party, treffen sich, machen auch gegenseitige Aufklärungen, was es an neuen Substanzen gibt. Ja. Okay, jetzt. Drug-Checking. Das waren die Beginne vom Drug-Checking. Ja, irgendwann sind wir halt hier nach Kalk gezogen, in die Taunusstraße. Vielleicht kennen das auch noch einige von euch. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich da angekommen bin. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal reinkam, habe ich gedacht, boah, das ist aber eine nette Kneipe. Also es war im Endeffekt, war es auch eine Kneipe. Also von der Größe her muss ich sagen, da haben, glaube ich, knapp 15 Leute reingepasst. Ja, also was ich da direkt vor Augen habe, wir hatten da eine Couch für 3 Plätze und ich erinnere mich, da waren immer meistens drei Leute da friedlich am Schlummern, haben so ihren Rausch ausgelebt, sage ich jetzt mal so. Und so von der Atmosphäre fand ich damals, es war sehr familiär. Andererseits war es auch sehr schwierig für uns so, weil irgendwann war es dann so, ich meine, Kalk kennt ihr oder Kremberg, nee, was ist das? Humboldt-Kremberg, da gibt's ja, glaube ich, heute noch relativ viel Kokain und das hat dann dazu geführt, dass bei uns im Laden relativ häufig auch gedealt worden ist. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass da eine Bürgervereinigung sich gegründet hat mit dem erklärten Ziel, dass die es hinkriegen, dass wir von diesem Platz weg müssen. Aufgrund von der vielbeschworenen Sogwirkung, also überall da, wo eine Drogenberatungsstelle, ein substituierender Arzt oder von mir aus auch eine Vergabestelle, da gibt es natürlich, da wollen alle Junkies oder ihr Drogengebraucher, wollt natürlich direkt dahin. Was ich ein bisschen anders sehe, weil ich glaube, in Kalk gab es Drogen, bevor es Drogenberatungsstellen gab. Ja, das liegt nicht an Drogenberatungsstellen, ja. Ich überlege jetzt gerade, ja, also was an den Räumlichkeiten der Taunusstraße schwierig war, das war ein Großraumbüro, eigentlich ein Kleinraumbüro mit 3, 4 Mitarbeitern waren wir damals nur. Es war so ein bisschen schwierig mit der Schweigepflicht oder vertrauliche Gespräche, aber ich fand es war halt einfach praktisch, man konnte einfach mal einen Kollegen rüberrufen, fragen, ob der noch eine Idee hat und das war manchmal sehr hilfreich. Den Beratungsraum, den wir hatten, der wurde auch noch vom mobilen medizinischen Dienst genutzt. Und ja, da waren die PSB-Gespräche, waren im Sommer immer sehr kurz, also vielleicht mal eine Viertelstunde oder so, weil im Endeffekt war das wie eine Sauna. Also man hatte einfach nur geschwitzt, konnte sich nicht konzentrieren und hat dann auch gerne mal das Gespräch ein bisschen kürzer gehalten. Jetzt überlege ich, was, ja, Anekdoten, was soll man da erzählen? Also was ich... Also das ist das Blöde ist ja, wir haben ein Betäubungsmittelgesetz. Wir als Drogenberatungsstelle müssen uns an die Gesetzgebung halten, auch wenn wir als Verein eigentlich der Meinung sind, wir bräuchten mehr Konsumräume oder, ja, vereinfacht gesagt, wenn man das Betäubungsmittelgesetz abschaffen wird, das wäre ja auch mal ein Schritt. Ja, genau wegen dem Punkt hatte ich auch manchmal Diskussionen. Wir hatten dann irgendwann aufgrund dessen, weil der Konsum bei uns auf der Toilette ein bisschen entartet oder ausgeufert ist, haben wir unten einen Rand abgeschnitten. Und ich hatte auch mal die ehrenvolle Aufgabe, die Toiletten zu kontrollieren, die Einhaltung unserer wenigen Regeln, die wir haben. Und da auf einmal habe ich dann 4 Füße anstatt 2 gesehen, habe nett geklopft. Und da standen 2 sehr nette Menschen, die ich auch schon länger kannte, mit so einem Tütchen Gras in der Hand. Ja, was ist jetzt? Und ich habe gemeint, tut mir leid, ihr habt heute mal ein Hausverbot. Und ich muss sagen, dann fing der eine nochmal mit mir an zu diskutieren. Also gute Argumente, fand ich, abgesehen von der Gesetzgebung. Ja, aber das ist doch nur Marihuana, das ist ja nur Gras, was ich hier habe. Außerdem wollte ich es nicht verkaufen, ich wollte es verschenken. So, ich bin nicht eingeknickt, ich habe ihn dann doch rausgebeten. Aber das sind so Sachen, die man dann erlebt. Oder ich weiß nicht, dass dann irgendwann hat jemand, glaube ich, aus Gewohnheit, wollte sich ein Joint bei uns auf der Theke bauen. Was, also muss ich sagen, ich meine, kann man machen, aber nicht bei uns. Ne? So, genau. Ja, und was, also für mich persönlich, wo ich, manchmal wache ich morgens auf und denke, ich gehe zur Arbeit. Und was mir auffällt, also ich habe eigentlich fast jeden Tag Bock, hier hinzukommen. Also ich finde euch voll nett. Auch die Kollegen, also vor allem die Kollegen und euch Besucher. Genau, was ich noch gerne erzählen würde, ich weiß noch so die erste Weihnachtsfeier, wo ich dann dabei war. Da waren wir, glaube ich, 8 Personen. Also ich glaube 2 Leute vom Vorstand und der Bernd Lemke leider, unser verstorbener Geschäftsführer. Noch 2 andere Sozialarbeiter und das war es dann im Endeffekt. Und wenn ich mir überlege, so die letzte Weihnachtsfeier, da war es schon fast schwierig, Räumlichkeiten zu finden, weil wir sind mittlerweile mit den E-Jobbern und alle, die hier rumlaufen, die Ehrenamtler, die Sozialstündler, sind wir so gefühlt 32, 33 Leute, ja, die gemeinsam mit euch versuchen, hier eine gute Atmosphäre hinzubringen, euch auch Hilfe anzubieten, wenn ihr denn wollt. Ich meine, von mir aus, wenn ihr keine Hilfe wollt, könnt ihr auch hier einfach nur rumsitzen. Das, ja, ich meine, der Punkt ist ja eigentlich der, ich finde, ein Kontaktladen oder auch so, wie wir das als Vision machen, das soll euch einfach das Gefühl geben, dass ihr hier willkommen seid. Wenn ihr Unterstützung braucht, wir sind gerne bereit, euch zu unterstützen. Ich persönlich frage mich manchmal, was macht eine gute Drogenarbeit aus? Bedeutet das, dass ich Leute, die hier hinkommen, irgendwann nicht mehr sehe, weil sie eventuell abstinent geworden sind oder Therapien oder sowas gemacht worden sind, haben. Und andererseits habe ich natürlich auch oft die Befürchtung, die Leute, die nicht mehr kommen, dass die verstorben sind. Da hört man leider auch nichts mehr davon. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, wenn ihr das wollt, mache ich aber nicht. Nein? Ja. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Feiert schön weiter. Tschö.
Auf weitere 16 Jahre.
Ja, ich muss sagen, ich gehe leider 2018 in Rente, also so lange habt ihr mich noch.
2018? Ja.